Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute kommt aus Josua Kapitel 23, die Verse 1 bis 16. Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen und ich bitte die Gemeinde, sich zu erheben für das Lesen von Gottes Wort. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe verschafft hatte, vor allen seinen Feinden ringsum, als Josua alt geworden war, hoch betagt. Da rief Josua ganz Israel, seine Ältesten und seine Häupter und seine Richter und seine Vorsteher, und er sprach zu ihnen: Ich bin alt geworden, hoch betagt, und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, all diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gekämpft hat. Seht, ich habe euch diese übrigen Nationen durch das Los als Erbteil zufallen lassen nach euren Stämmen, vom Jordan an, sowie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch vertreiben, und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, so wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. So haltet denn sehr fest daran, alles zu beachten und zu tun, was im Buch des Gesetzes Mose geschrieben ist, damit ihr weder zur Rechten noch zur Linken davon abweicht, damit ihr nicht unter diese Nationen kommt, diese, die bei euch übrig geblieben sind, und den Namen ihrer Götter nicht erwähnt und nicht bei ihnen schwört und ihnen nicht dient und euch vor ihnen nicht niederwerft. Sondern dem Herrn, euren Gott, sollt ihr anhangen, so wie ihr getan habt bis auf diesen Tag. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch vertrieben. Und ihr, niemand hat vor euch standgehalten bis auf diesen Tag. Ein Mann von euch jagt tausend, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft, so wie er zu euch geredet hat. So achtet sehr auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Denn wenn ihr euch irgend abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hängt, an die, die bei euch übrig geblieben sind, und ihr euch mit ihnen verschwägert und unter sie kommt und sie unter euch, so wisst bestimmt, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch zu vertreiben. Und sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel in euren Seiten und zu Dornen in euren Augen, bis ihr umkommt aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde, und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit euren ganzen Seelen, dass nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Sie sind euch alle eingetroffen, nicht ein Wort davon ist hingefallen. Aber es wird geschehen, so wie jedes gute Wort über euch gekommen ist, das der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat, so wird der Herr jedes böse Wort über euch kommen lassen, bis er euch aus diesem guten Land vertilgt hat, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Wenn ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, den er geboten hat, übertretet und hingeht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft, so wird der Zorn des Herrn gegen euch entbrennen, und ihr werdet schnell umkommen aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet ist, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Empfangt es als solches. Ihr dürft euch setzen. Stellt euch folgende Situation vor. Im Wohnzimmer sitzen Vater und Mutter mit Freunden und unterhalten sich. Der zweijährige Ben spielt vorerst brav mit den Spielsachen, die sein Vater ihm herausgebracht hat und ihnen gegeben hat. Ben sieht, wie seine Eltern im Gespräch mit dem Besuch vertieft sind, oder so meint er. Und sein Blick wandert zu dem verbotenen Quadrat an der Wand mit zwei Löchern, das ca. 20 cm über dem Boden sich befand. Er legt das Spielzeug, das ihm bis vor kurzem vollkommen genügt hat, ganz langsam aus der Hand auf den Boden und macht sich auf den Weg zur Steckdose. Er weiß nämlich, wie dieser Quadrat heißt, weil sein Vater ihn oft geboten hat, geh nicht dorthin und spiel nicht mit der Steckdose. Er hatte nicht bemerkt, dass sein Vater ihn schon eine Weile beobachtet hatte. Daher zuckte er kurz zusammen, als sein Vater kurz vorher zur Steckdose kam, sagte, Ben, komm doch und spiel mit diesen tollen Spielsachen, das ich dir gegeben habe. Ich komme gleich und spiel mit dir. Schau, du kannst die Klötze ja ganz gut stapeln. Ben überlegte sich kurz, entscheidet sich dann aber doch, sich der Steckdose zu nähern. Der Vater versucht, Ben mit mehr Überzeugung für seine Spielsachen zu motivieren und sagt, Ben, komm und spiel doch mit diesen schönen, bunten Klötzen, die ich dir gegeben habe. Bau doch einen Turm. Geh nicht an die Steckdose. Das macht Aua. Und wenn du dahin gehst, muss ich dich strafen. Ben ließ sich nicht überreden und hat sich fest vorgenommen, diese Steckdose zu untersuchen. Der Vater spricht mit einer ernsten Stimme, Ben, komm und spiel doch mit dem, was ich dir gegeben habe. Wenn du noch einen Schritt machst, dann muss ich mit dir schimpfen und dich bestrafen. Wofür wird sich Ben entscheiden? Wir als Kinder Gottes stehen in einer ähnlichen Situation wie Ben. Und damals das Volk Gottes zur Zeit von Josua stand in einer ähnlichen Situation wie Ben. Gott hatte ihnen das verheißene Land gegeben und ihre Feinde vor ihnen vernichtet. Durch die Plünderung hatten sie einiges an Reichtum erlangt und dadurch hat Gott gezeigt, dass er treu geblieben ist zu dem, was er ihnen alles verheißen hatte, was er den Kindern Israel verheißen hatte und ihren Vätern schon verheißen hatte. Und das wurde uns in den Kapiteln 1 bis 21 berichtet. In den Kapiteln 22, 23 und 24 ruft Gott sein Volk dazu auf, ihm treu zu sein. Er tut dies auf drei verschiedenen Arten. In Kapitel 20 will er, dass sie die Einheit zum reinen Gottesdienst bewahren. Das hatten wir uns letztes Mal angeschaut. In Kapitel 24 will er, dass sie den Bund, den er mit ihnen geschlossen hat, erneuern und dadurch eine Bundeserneuerung durchführen. Das ist eigentlich auch das, was wir ja Sonntag für Sonntag im Gottesdienst tun. Und heute in Kapitel 23 will er, dass sie ihm treu sind, indem sie ihm gehorchen und seine Gebote befolgen. Wie in der Geschichte, in der der Vater seinem Sohn Ben Spielsachen gegeben hat, hat Gott dem Volk das Land gegeben und will, dass sie es in Besitz nehmen und die anderen Völker, die das Land verunreinigen, vertilgen. Das verheißene Land, worauf ich immer wieder im Buch Josua hingewiesen habe, ist ein Bild auf das ewige Leben. Es ist ein Bild für den Himmel, in dem wir mit Gott wohnen werden und in dem Gott mit uns ist. Gott will, dass sein Volk ihm treu ist durch Gehorsam, damit sie in dem Land bleiben und es ihnen gut geht. Und genau so will Gott, dass wir ihm treu sind durch unseren Gehorsam, damit wir den Glauben festmachen, den er uns gegeben hat, damit wir würdig des Evangeliums wandeln und vor allem heilig sind, wie er heilig ist. Die meisten von uns würden jetzt vielleicht eine Spannung verspüren. Ich dachte, wir sind allein aus Glauben errettet. Wir wollen doch jetzt nicht gesetzlich werden und meinen, alle Gebote Gottes halten zu müssen, um irgendwie im Glauben zu bleiben. Wir wollen festhalten. Wir sind allein aus Glauben gerechtfertigt. Jakobus sagt jedoch, ein Glaube ohne Werke ist tot. All unser Gehorsam muss daher aus dem Glauben entspringen und auf dem Evangelium basieren. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 2, die Verse 1 bis 3, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Die Gebote Gottes zu halten und somit zum Ausdruck zu bringen, dass man ihn kennt und einem Bund mit ihm steht, galt heute wie damals auch für das Volk Israel. Es gibt eine Spannung zwischen Evangelium und Gesetz, die nicht einfach zu halten ist und manchmal sogar eine Qual ist, sie auszuhalten. Diese Spannung ist da, weil wir alle einen Hang zur Lässigkeit oder zur Gesetzlichkeit in Bezug auf die Gebote Gottes in uns tragen. Die Herausforderung ist vor allem bei der praktischen Umsetzung der Gebote Gottes. Jedoch sollte diese Herausforderung, das Spannungsfeld zu halten, nicht der Grund sein, weshalb wir die Gebote nicht befolgen. Und Gott weiß, dass wir diesen Hang in uns haben, entweder zu lässig zu sein oder zu gesetzlich zu sein. Und er wusste, dass es auch in seinem Volk damals steckte. Daher berücksichtigt er diesen Hang auch, wenn er dem Volk aufruft, ihm durch Gehorsam treu zu sein. In Kapitel 22 haben wir gesehen, dass zwei Perspektiven beleuchtet wurden. Eins wurde durch die Erzählung der Geschichte beleuchtet und das andere wurde durch die Struktur des Kapitels beleuchtet. Diesmal ist es die interessante Verschachtelung von vier verschiedenen Mitteln, die Gott in diesem Kapitel verwendet, um sein Volk zum Gehorsam zu animieren. Und diese vier Mittel sind Erinnerung, Verheißung, Unterweisung und Warnung. Damit das Volk nicht falsch reagiert, setzt Gott diese sehr gezielt ein. Er wollte nicht, dass das Volk gesetzlich wird und er wollte auch nicht, dass sie nachlässig werden. Er wollte, dass sie beides berücksichtigen. Darum werden auch diese Mittel in dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, nicht einfach nacheinander abgehandelt, sondern sie sind, wie gesagt, verschachtelt und kommen öfters vor, mal weniger, mal stärker betont, mal nur vorübergehend erwähnt. Ideal wäre es, wenn Ben, das Volk Gottes, und wir durch die zwei Mittel der Erinnerung und der Verheißung bereit wären, Gott zu gehorchen. Jedoch ist das oft nicht der Fall und wir brauchen die Warnungen und die Unterweisung. Um der Spannung zwischen Evangelium und Gesetz gerecht zu werden, werden wir uns die vier Mittel anschauen, die Gott verwendet. Da sie in dem Abschnitt verschachtelt vorkommen, habe ich sie folgendermaßen geordnet, sodass wir jeweils Evangelium und Gesetz abwechselnd uns anschauen werden. Daher lautet das Thema der Predigt: Wie Gott dich motiviert, ihm im Gehorsam treu zu bleiben. Und wir wollen uns diese vier Mittel anschauen. Erstens durch die Erinnerung an das, was er getan hat. Zweitens durch die Unterweisung, was du tun sollst und was nicht. Drittens durch die Verheißung, was er tun wird. Und viertens durch die Warnung, was deinem Ungehorsam folgt. Beginnen wir mit Punkt 1. Gott motiviert dich zum Gehorsam durch das Erinnern an das, was er getan hat. In Vers 3, in den Versen 9 und bis 10 und in Vers 14 ruft Josua dem Volk in Erinnerung, was Gott alles für sie getan hat. In Vers 3 sagt er: Ihr habt alles gesehen, was der Herr getan hat. In den Versen 9 bis 10 knüpft er an ihre Erfahrung an und erinnert sie daran, was sie erlebt haben. Dass ein Mann Tausende jagte. In Vers 14 sagt er, ihr wisst mit eurem ganzen Herzen. Die Erinnerungen sind nicht nur etwas Schwammiges, das sich in der Vergangenheit verbirgt. Es gibt eine Steigerung hier. Sie haben es gesehen, erfahren und wissen es aus tiefster Überzeugung. Aber was haben sie gesehen, erfahren? Und was wissen sie? Dass Gott treu ist. Zum Beispiel, er hat gesagt, er wird ihre Feinde vor ihnen vertilgen. Und sie haben es gesehen. Er hat gesagt, er wird für sie kämpfen. Und sie haben es erfahren. Er hat ihnen gesagt, er wird ihnen Gutes geben. Ein Land, das mit Milch und Honig fließt, Schutz vor Gefahren, Ruhe von den Feinden, damit sie ein gutes Leben führen und aufbauen können. Und das wissen sie jetzt. Es ist nicht nur bei dem Glauben geblieben, den sie damals in Ägypten hatten oder während der Wüstenwanderung. Nein, ihr Glaube ist zur Tatsache geworden. Gott sagt, schaut doch, was ich gesagt und getan habe. Und jedes Mal musstet ihr mir glauben. Vom Auszug aus Ägypten bis zur Eroberung des Landes war es ein Gehorsam aus Glauben, das ihr umsetzen müsstet. Es war ein Gehorsam aus Glauben, dass ihr die Türpfosten mit Blut bestrichen habt. Es war ein Gehorsam aus Glauben, dass ihr auf die erhobene Schlange geblickt habt, als ihr gebissen wurdet von den giftigen Schlangen. Es war ein Gehorsam aus Glaube, dass ihr den Mauern Jerichos umwandert seid und sehen durftet, wie sie fielen. Und jedes Mal habe ich gehalten, was ich versprochen habe. Darum seid mir treu und gehorcht mir. Der Vater erinnert Ben an die Spielsachen, die er ihm herausgestellt hatte, an das Gute, was er ihm gegeben hat. Es wird vielleicht deutlicher durch das folgende Beispiel, es ist auch von einem Kind, welches das Laufen an der Hand des Vaters gelernt hat und die Erfahrung des Fahrradfahrenlernens auch hinter sich hat und jetzt am Rand von einem Schwimmbecken steht und sich zögert, hineinzuspringen. Und der Vater ruft ihm zu, komm, spring rein, ich bin da, ich halte dich, so wie beim Laufen und so wie beim Fahrradfahren. Wir sehen es immer wieder, wie Gehorsam aus Glauben mit erlebter Treue verbunden ist. Das ist das Schönste aller Vertrauensverhältnisse, wenn ein Kind seinem Vater vertraut und ihm gehorsam ist, weil er weiß, dass der Vater hält, was er verspricht. Umso mehr dürfen wir unseren himmlischen Vater vertrauen und ihm gehorsam sein. Er hat Adam und Eva verheißen, dass er einen aus ihrem Samen schicken würde, der die Schlange den Kopf zertreten wird, und das hat er in und durch Jesus Christus getan. Er hat seinem Volk verheißen, dass er den Erretter schicken wird, der sie von ihren Ketten und Banden erlösen wird, der sie aus dem Exil zurückführen wird und aus der toten Hoffnungslosigkeit Leben erschaffen wird durch seinen Geist. Und das hat er alles getan. Er hat den gesandt, dessen Blut lauter schreit, es ist gesühnt, als das Blut von tausenden Lämmer, die nur ein Schatten waren, auf das, was Christus vollbracht hat. Und jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, erinnern wir uns an das, was Jesus Christus für uns getan hat, dass er sein Leben gegeben hat, um für unsere Sünde zu bezahlen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und diese Erinnerung findet stets im Bewusstsein unseres Versagens statt, weil wir täglich Gott gegenüber ungehorsam sind und ihm nicht treu sind. Der Grund, warum wir es oft schwer finden, Gott zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein, ist, weil wir denken, dass er so wäre wie wir. Wir Menschen machen Versprechungen und können sie oft nicht einhalten. Wir wissen, wie es ist, wenn Vertrauen verloren geht, weil jemand nicht das gehalten hat, was er gesagt hat, dass er tun würde. Aber das ist bei Gott nicht so. Er hält, was er verspricht. Vers 14, kein einziges Wort, was er gesagt hat, fiel zum Boden. Und daran zu erinnern, was Gott getan hat, ist auch das, was die Psalmisten taten, indem sie die Taten Gottes besangen. Wir betrachten diese Erinnerung daran, was Gott alles schon getan hat, denn sie waren nicht das Volk, das in Ägypten versklavt war. Sie haben nicht zu dem Volk gehört während der Wüstenwanderung und der Eroberung und gesehen hat, was Gott alles getan hat. Wir tun's auch nicht. Aber was lesen wir im Psalm 78? Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Also sie erinnern sich an den Auszug Ägyptens, an die Eroberung des Landes, indem sie es ihren Kindern weitererzählen. Aber es steht weiter im Psalm 78, denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Sie erzählen es der nächsten Generation, damit sie auch Gott vertrauen. In anderen Worten, ihm treu bleiben. Und seine Gebote folgen, in anderen Worten, ihm gehorsam sind. Und das machen so viele andere Psalmen auch. Sie erzählen und erinnern uns an das, was Gott getan hat. Und das macht auch Stephanus, als er vor dem Sanhedrin steht, in Apostelgeschichte Kapitel 7. Er erzählt die Heilsgeschichte Gottes, und er sagt, dass Jesus Christus die Erfüllung der Verheißung ist. Er zeigt, wie Gott treu ist. Und das sollte zum Gehorsam führen, dass sie ihren Glauben auf Christus setzen. Gottes Taten erinnern uns daran, was er getan hat, damit wir ihm treu bleiben. Durch das Erinnern erzählen wir aber auch der nächsten Generation von dem treuen Gott und gewinnen sie dafür, Gott auch treu zu sein. Ein Theologe bringt es so auf den Punkt. Kindern zu erzählen, garantiert nicht, dass sie treu bleiben werden. Aber es ihnen nicht zu erzählen, garantiert, dass sie nie treu sein werden. Auch wenn wir uns erinnern an all das, was Gott getan hat, brauchen wir manchmal einen klaren Blick auf das, was wir machen sollen. So wie Ben hören musste, dass er mit den Spielsachen spielen sollte und nicht zur Steckdose gehen sollte. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott motiviert dich zum Gehorsam durch die Unterweisung, was du tun sollst und was nicht. Wir finden diese Unterweisung in den Versen 6 bis 8 und in Vers 11. Und ich würde Vers 11 gemeinsam lesen. So achtet sehr auf euren Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Was ist der Kern dieser Unterweisung? Es geht darum, dass wir als Kinder Gottes uns nicht von unserer Umgebung prägen lassen. Das gilt damals wie heute. Damals hat es konkret bedeutet, dass sie sich nicht mit anderen Nationen vermischen sollten. In Vers 7 wird ein Prozess beschrieben. Sie sind momentan, die Feinde und die anderen Nationen sind momentan noch unter euch, aber eure Aufgabe ist es, sie auszurotten. Gott hat es nicht geboten, weil er irgendwie gefallen hat daran, Menschen zu töten und Völker auszurotten. Nee, er hatte Sorge dafür und er hat die Gefahr gesehen, dass diese Nationen auf sein Volk haben würden durch ihren Götzendienst und dadurch das Volk Gottes verleiten würden von der wahren Anbetung. Und der Prozess ging folgendermaßen. Sie sollen erstens nicht unter die Nationen kommen. Also sie sollten nicht mit ihnen wohnen oder Städte bauen. Sie sollen ihre Götter nicht erwähnen, nicht bei ihnen schwören, ihnen nicht dienen und sich nicht ihnen anschließen, sich nicht vor ihnen niederwerfen, also nicht ihnen untertan zu sein. Dieser Prozess ist sehr ähnlich wie Psalm 1. Nicht wandeln im Rat der Gottlosen, nicht stehen auf dem Weg der Sünder und nicht sitzen im Kreis der Spötter. Und in Vers 12 wird ein Lebensbereich noch genauer beschrieben, wodurch die Vermischung am deutlichsten wird. Ihr sollt euch nicht mit ihnen verschwägern, sondern sie sollen vielmehr, wie es in Vers 8 positiv formuliert wird, Gott anhängen, so wie sie es bisher getan haben. Gott unterweist sein Volk, was es machen soll und was nicht. So wie der Vater dem Ben gesagt hat, spiel doch mit dem, was ich dir gegeben habe, nicht mit der Steckdose. Er will, dass wir ihm gehorchen, indem sie mit dem, was er ihnen gegeben hat, so umgehen, wie er es will. Sie sollen sich bewusst sein, wer sie sind und woraus Gott sie errettet hatte. Sie sollen das Land, was er ihnen gegeben hat, reinhalten und diejenigen ausrotten, die es verunreinigen. Gott fordert nicht viel mehr von uns. Er hat uns aus dieser Welt berufen und will, dass wir nicht mehr so wandeln, wie die Welt wandelt. Er hat uns in diese Welt gesetzt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Und diese Identität muss uns bewusst sein, denn sie hat Auswirkungen darauf, wie wir leben sollen. Und hier ist die Spannung zwischen Lässigkeit und Gesetzlichkeit am stärksten, weil, wie ich vorhin erwähnt habe, es um die praktische Umsetzung der Gebote Gottes geht. Gott will, dass wir uns von dieser Welt absondern und wir sollen unbefleckt sein von dieser Welt. Und um es selbst zu prüfen, können wir uns fragen, inwieweit wir schon mit der Welt gehen, wo wir eventuell an der Grenze stehen und zuschauen, weil es uns lockt. Oder sind wir schon mittendrin? Das spiegelt sich in unserem Medienkonsum wieder. Nicht nur in der Menge, sondern auch im Inhalt. Schaue ich mir immer wieder Inhalte an, wo es darum geht, wie ich schnell reich werden kann? Schaue ich die neuesten Trends immer wieder an? Schaue ich mir oder gebe ich Acht auf die Sprache, die ich wahrnehme oder höre in diesen Medien, die ich konsumiere? Witze, die vielleicht nicht angebracht sind. Es spiegelt sich auch in unserer Kleidung. Wann bin ich bereit, den Maßstab an Anstand und Sittsamkeit zu lockern, damit ich mit der neuesten Mode mitgehen kann? Wie viel Geld gebe ich für Kleidung aus im Verhältnis zu dem, was der Sinn und der Zweck von Kleidung ist? Aber auch in unserer Einrichtung lässt es sich widerspiegeln. Welche Möbeln sollte ich haben, damit man sieht, ich habe einen bestimmten Lebensstandard? Wie viel Zeit geht drauf, dass ich darüber nachdenke, recherchiere und suche, bis ich genau das habe, damit mein Traum in Erfüllung geht? Und unsere Freizeitaktivitäten sind da auch nicht ausgeschlossen. Was muss ich unbedingt gemacht haben, weil alle anderen es auch machen und es so toll finden und davon reden? Wie kann ich meine Zeit so gestalten, dass ich bloß alles mitnehmen kann, was es mitzunehmen gibt? Alles, bei dem wir merken, dass wir unser Herz daran hängen, sollten wir überdenken, wie wir zu dem stehen. Gehen wir damit so um, wie Gott es sich vorgestellt hat? Und wir sollen immer wieder darauf bedacht sein, dass wir völlig uns dem Herrn hingeben, weil er will, dass wir zu ihm stehen. Und das sind Herzensangelegenheiten. Und manchmal fällt es schwer, uns selbst zu prüfen. Deswegen gilt gerade hier, such dir jemanden, dem du erlaubst, in dein Leben zu sprechen. Analysiert es gemeinsam, notiert, wie viel Zeit, Geld und Energie du in bestimmten Dingen investierst. Schaut, ob ihr ein Muster findet, wann du wozu neigst. Und seid nicht sparsam an den Mitteln, die ihr da anwendet. Denn die Folgen sind gravierend, wenn wir zulassen, dass sich unser Herz an etwas anderem hängt, außer Gott. Und das werden wir im vierten Punkt in der Warnung noch deutlicher sehen. Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 2, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und der Apostel Paulus macht es auch sehr, sehr deutlich, dieses Nicht-Vermischen mit der Welt, auch in seiner Ermahnung, dass Gläubige keine Nichtgläubigen heiraten sollen, in 2. Korinther 6, 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wenn du also Christ bist und mit dem Gedanken spielst, mit einem Nichtchristen eine Beziehung einzugehen, ist das ein Schritt in der Richtung, Gott nicht treu zu sein und ihm nicht zu gehorchen. In 1. Korinther 15, 33 steht auch, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Sitten sind gute Benehmen, die wir uns durch Übung und Gewohnheit angeeignet haben. Genau dazu animiert Gott sein Volk auch hier. Es steht in Vers 8b, so wie ihr es bis auf diesen Tag getan habt. Manchmal denken wir, das Leben ist langweilig, weil wir unsere Gewohnheiten nachgehen. Aber oft sind genau diese Gewohnheiten, die uns helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Es ist dann, wenn unser Herz nach etwas Neuem sucht, dass wir beginnen, uns umzusehen, was die Welt alles zu bieten hat. Und dass wir dann von dem Weg abkommen. Gott gibt uns jedoch nicht nur die Unterweisung, wie wir in diesem Leben leben sollen. Weil, wenn er das tun würde, dann würden wir sehr schnell zur Gesetzlichkeit neigen. Er gibt uns auch Verheißungen. Damit unser Herz diese Unterweisung mit Freuden und Dankbarkeit gehorcht und ihm folgt und dadurch ihm treu ist. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Gott motiviert dich zum Gehorsam durch die Verheißung, was er tun wird. Beim ersten Mal, wo Josua das dem Volk anspricht, gibt er eine Verheißung mit, was Gott noch tun wird. Das lesen wir in Vers 5. Gott hatte dem Volk nämlich den Auftrag gegeben, alle Völker aus dem Land zu vertreiben. Und sie hatten das schon größtenteils geschafft. Das ist ja auch, was Josua dann beschreibt. Das Land war so weit erobert, dass jetzt die einzelnen Stämme in ihren Gebieten diese Aufgabe noch erledigen könnten und sollten. Sie waren jetzt nicht mehr gemeinsam als Volk unterwegs. Das wird deutlich durch diesen Satz, den Josua sagt, ich habe dieses Land erobert bis zum Meer. Also es ist nicht, dass er auf sich zieht, sondern damit sagt er, ich, wo ich das Volk gemeinsam geführt habe, habe das Land erobert. Aber jetzt seid ihr nicht mehr unter meiner Führung, sondern jeder Stamm ist verantwortlich für die Bereiche, wo er lebt, um noch die restlichen Nationen auszutreiben. Es kann sein, dass sich manche kleinere Stämme die Frage jetzt stellen, wie können wir das schaffen? Wir sind bloß so klein und die Feinde sind so zahlreich. Und hier kommt die Verheißung. Gott wird sie selbst vor euch vertreiben. Wie motiviert und zuversichtlich konnten eigentlich die Stämme sein? Sie hätten sich keine Sorge machen müssen. Gott hat versprochen, dass er sie vertreiben würde. Wir wissen auch, warum Gott nicht mit Josua, mit dem ganzen Volk, alle auf einmal vertrieben hat, weil dann würden die wilden Tiere überhand nehmen und das Volk war noch nicht in der Lage, das Land so zu bewahren, so zu bewirtschaften, dass sie das Land unter Kontrolle hätten. Und das lesen wir sogar in 5. Mose 7, 22, jetzt ist es Gott dem Volk schon voraussagt, wo es steht, und der Herr, dein Gott, wird diese Völker nach und nach vor dir vertreiben. Du kannst sie nicht rasch austreiben, sonst würden sich die Tiere des Feldes zu deinem Schaden vermehren. Wenn wir das Bild von Ben wieder aufgreifen, die Verheißung, die er bekommt, ist, was der Vater sagt, ich spiele mit dir. Gott verspricht uns etwas viel Besseres. Oft viel besser, als wir meinen, wäre gut für uns. Was uns in der Heiligung, also im Gehorsam, ihm gegenüber zu sein, helfen darf, ist die Verheißung, dass Jesus Christus nicht nur uns zur Gerechtigkeit geworden ist, sondern auch zur Heiligung gegeben wurde. Jetzt lesen wir in 1. Korinther 1, 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ohne die Verheißung, dass Christus uns auch zur Heiligung gegeben ist, können wir zur Gesetzlichkeit neigen. Wir können schnell denken, dass wir jetzt schauen müssen, dass wir unser Leben auf die Reihe bekommen. Aber das ist nicht der Fall. Die Verheißung, die Gott uns gibt, ist, dass es auch Christus ist, auf dem es ankommt in unserer Heiligung. Für alle Kämpfe gegen die Sünde, die noch vor uns stehen, die noch vor uns liegen, gilt das Siegen Christi. Die Verheißung, die Gott uns gibt, ist, dass er uns bis ans Ende bewahren wird. Er hat uns erwählt und berufen und er wird uns auch verherrlichen. So steht es in Römer Kapitel 8. Das ist eine Verheißung, was schon in der Gegenwart formuliert wird, weil es so sicher ist, dass Gott es auch durchführen wird. Das Ende ist schon sicher. Es gibt nichts, das du machen kannst, um das zu verändern. Gott wird für dich kämpfen. Wenn dann der Feind Anklagen bringen will, steht Christus für dich ein. Gott zeigt uns jedoch, trotz dieser Verheißung, nicht alle unsere Sünden auf einmal. Weil, wenn er das tun würde, würden wir unter dieser Last zerbrechen. Er zeigt uns Schritt für Schritt, aber er wird es machen. Das ist sicher. Denn der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, wird es auch zur Vollendung bringen. Weil wir jedoch den Hang zur Lässigkeit in uns haben, neigen wir dazu, die Verheißung als selbstverständlich zu betrachten. Und da kommen die Warnungen ins Spiel, als weiteres Mittel Gottes, um uns zum Gehorsam zu motivieren. So wie jeder gute Vater seine Kinder vor den Konsequenzen ihrer Handlungen warnt. Ja, Gott ist treu und wird seine Verheißung in Bezug auf allen guten Worten erfüllen. Aber seine Treue ist auch ein zweischneidiges Schwert. Er ist auch treu, seine Strafe über diejenigen zu verhängen, die ihm nicht treu sind. Und somit kommen wir zum vierten Punkt. Gott motiviert dich zum Gehorsam durch die Warnung, was deinem Ungehorsam folgt. Wir finden die Warnung an zwei Stellen, in den Versen 12 und in Versen 15 bis 16. Man könnte meinen, ist es dein Ernst, Josua? In deiner zweiten Abschiedsrede, in der du der Treue Gottes so schön beschrieben hast, willst du mit diesem Ton enden? Mit einer Warnung, die so schrecklich ist? Das ist, als würde man einen freien Fall mit den Emotionen erleben. Wenn das unsere Abschiedsrede wäre, dann würden wir bestimmt es uns vornehmen, positiv zu enden. Aber die Warnung ist ernst. Es ist der Moment, in dem sich die Stimmlage von Bens Vater verändert und er ernst wird. Ben, wenn du nicht von der Steckdose wegkommst, dann muss ich dich strafen. Josua beschreibt, was folgen würde, wenn sie ungehorsam sind, wenn sie nicht treu sind. Sie würden, wie in Vers 12 beschrieben, durch die Menschen, mit denen sie sich anzufreunden versuchen, aus dem Land vertrieben werden. Genau das, was sie für eine bessere Option hielten, als Gott gehorsam zu gehorchen und ihm treu zu sein, wird ihnen zur Schlinge, zum Fallstrick, zur Geisel, zu Dornen in den Augen. Merkt ihr hier auch eine Steigerung? Die letzten zwei Bilder sind eine Anspielung auf Werkzeuge, die verwendet werden, um Tiere zu treiben. Aber wie es eine Steigerung, einen Prozess gab, von Gott wegzugehen, gibt es auch eine Steigerung von das, was folgen wird, durch die Mittel, wo man sucht, Gott zu ersetzen. Aber das ist noch nicht das Ende. Wenn sie Gott nicht treu sind, dann wendet er sich selbst gegen sie. Das lesen wir in den Versen 15 bis 16. Da wird beschrieben, wie sich Gottes Zorn gegen sie wendet. Das ist, als würden die Eltern sagen, ich habe es dir gesagt. Und dann dem Kind die Konsequenzen seiner Schritte überlassen. Man hofft, dass die strenge Warnung sie erschrecken würde und sie sich dann doch anders entscheiden. Man könnte jetzt meinen, ja, das ist nur im Alten Testament so. Gott ist doch nicht so zu uns. Das ist nicht etwas, das nur im Alten Testament vorkommt. Es ist im Neuen Testament überhaupt nicht fremd. Selbst Jesus verwendet diesen Ansatz, um seine Nachfolger zur Treue zu führen. Das hatten wir in der Lesung heute in Markus Kapitel 8, wo wir gehört haben, dass Jesus eindeutig sagt, wenn ihr zu mir stehen wollt, dann müsst ihr auch bereit sein, von dieser Welt oder in dieser Welt, ja, gehasst zu werden, verschämt zu werden. Aber wenn ihr euch schämt vor mich, vor den Menschen, dann werde ich mich auch vor euch schämen, vor dem himmlischen Vater und den Engeln. Man muss auch nur einen Nachmittag in dem Hebräerbrief verbringen, um zu erkennen, dass Warnungen ein notwendiges Mittel sind, um ein stures Herz zum Nachsinnen zu führen. Hier will ich nur zwei Beispiele anführen. Hebräer 10, 26 bis 27 warnt uns vor dem mutwilligen Sündigen, wo wir wissen, dass das ein Fehler ist und wir es trotzdem tun. Hebräer Kapitel 12, die Verse 15 bis 16 warnt uns davor, die Gnade Gottes nicht zu versäumen. Also etwas Kleines zu betrachten und es als selbstverständlich zu nehmen. Die Notwendigkeit dieser Warnungen zeigen uns, wie stur wir als Kinder Gottes manchmal sein können. Gott muss als guter Vater uns sogar vor seinem eigenen Zorn warnen. Und wir finden das manchmal richtig schwer zu hören. Aber es ist seine Liebe, die das spricht und nicht seine Missgunst. Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, wofür wird Ben sich entscheiden? Sein Vater hatte verschiedene Mittel verwendet, um Ben davon abzuhalten, zur Steckdose zu gehen. Er hatte ihn an die guten Spielsachen erinnert, die er ihm gegeben hatte, mit denen er spielen durfte. Er hat ihm auch gesagt, was er damit alles machen kann. Er kann einen Turm bauen, er kann sie doch so schön stapeln. Und er hat gesagt, was er nicht machen soll. Er soll nicht zur Steckdose gehen. Und dann hat er ihm auch noch gesagt, dass er mit ihm gleich spielen wird. Als er merkte, dass Ben noch mit dem Gedanken spielte, zur Steckdose zu gehen, hat er ihn gewarnt, was passieren würde, wenn er das machen würde. Er müsste ihn strafen. Ben blickt noch einmal zur Steckdose und dann zu seinem Vater. Es formt sich ein Lächeln auf seinem Gesicht, als würde er sagen, was habe ich mir nur dabei gedacht? Mit Papa zu spielen ist doch so viel besser. Und er macht sich schnell auf den Weg zu den Spielsachen. Er blickt noch einmal zu seinem Vater, in dessen Augen er Freude sieht, dass er gehorsam war, aber auch Liebe, mit ihm gleich spielen zu dürfen. Gemeinde Jesu Christi, es ist nicht auch der Fall bei unserem himmlischen Vater. Er verwendet auch diese verschiedenen Mittel, um uns davor abzuhalten, unser Leben zu zerstören. Und er freut sich, wenn wir als seine Kinder ihm gehorsam sind. Es kommt der Tag, wo wir unbetrübt, frei von Verlockungen der Sünde, die schönste Gemeinschaft, die es je gibt, mit ihm zu erleben. Wirst du dich auch jeden Tag so entscheiden wie der Ben, um diese Gemeinschaft schon jetzt zu spüren, aber dann in seine Fülle zu empfangen? Amen.